Wer von euch kann sich daran erinnern, was die letzten Wochen hier so gepredigt wurde? Habt ihr die ein oder andere Predigt, den Titel noch so im Hinterkopf, im Ohr, so worum es so ging, grundsätzlich der rote Faden so der letzten Wochen und Monate? Ich hoffe, ja, ich sehe so 2, 3 nickende Gesichter, die so Geschenke und so im weitesten Sinne. Das Tolle ist ja, wir haben auf unserer Homepage die Predigten, die man noch nachhören kann. Von daher kann man da sehr gut nachgucken. Wir haben im März angefangen gehabt mit Tanja, wo es darum ging, dass Gott uns ein Leben im Überfluss schenkt. Von daher jetzt mal kurz der Blick zurück. Joe hat weitergemacht, das Geschenk des Heiligen Geistes. Dann ging es weiter mit Wachstum und Leitplanken, Liebe und Ehrfurcht von Borki, das Geschenk des inneren Friedens. Es ging um Nachfolge, es ging um Schönheit. An Ostern ging es um das Passafest und was das mit uns zu tun hat. Und letzte Woche, Tanja auch, Gott schenkt uns Gnade. Ich glaube, es ging um diese beiden Pole, um Gnade, Gesetz und so diese ganze Konfrontation damit. Also viele, viele Geschenke, die wir im Laufe der letzten Wochen und Monate hier miteinander entdeckt und ausgepackt haben. Und die spannende Frage bei uns hier im Christuszentrum und ich hoffe von vielen Gemeinden, die hier Sonntagsgottesdienste feiern und Predigten halten, ist, was macht das mit deinem und mit meinem Leben? Jetzt guckt ihr alle wie ein Auto, ne? Ich dachte, ich komme hierher und setze mich hin und höre zu und dann, ja, entweder war das heute gut oder schlecht und dann ist auch gut. Nee, nicht ganz, sondern all die Dinge, die wir versuchen hier weiterzugeben, sollen ja irgendwie einen möglichst positiven Effekt und Einfluss auf unser, ich nenne es jetzt mal so, christliches Leben haben. Da müsstet ihr jetzt alle eigentlich, ja, sagen. So, weil wenn man sich schon für ein Leben mit Gott entschieden hat, dann bin ich der Meinung, dann sollte das auch Konsequenzen haben und zwar sehr positive auf unser aller Leben. Und ich oder wir würden uns sehr freuen, wenn all diese Impulse, wo es um Gottes Liebe, um seine Gnade, um Wachstum, um Frieden, um all diese Dinge ging, dass die wirklich am Montag, am Mittwoch, am Freitag, egal wo wir uns alle bewegen, irgendwie was mit unserem Leben und unserem Alltag zu tun haben. Und eben nicht nur sonntags morgens hier zwischen 10 und 12 irgendwie eine Rolle spielen. Und ich hoffe, da seid ihr alle mit mir. In der Vorbereitung auf meine Predigt bin ich auf eine interessante Studie gestoßen, der sogenannten Barna-Gruppe aus den USA. Wenn ich jetzt USA sage, dann seid nicht alle gleich, USA und der Trump und so, ne? Und die sind sowieso alle ganz verrückt und anders. Ja, ich sag nicht, das, was in den USA läuft, das ist bei uns genauso und da müssen wir uns dran orientieren und alles nachmachen und so gar nicht. Aber in dieser Studie habe ich ein paar ganz interessante Fragestellungen entdeckt und vor allen Dingen auch Ergebnisse, die daraus gezogen wurden. Diese Gruppe macht seit vielen, vielen Jahren so Studien unter den Christen, aber auch anderen Sachen in den USA. Und hier ging es um eine christliche Studie, wo mal so ganz bestimmte Fragestellungen mit hineingenommen wurden und wo viele Tausende von Christen in Amerika befragt wurden, Pastoren, Leiter, aber auch ganz normale Gottesdienstbesucher. Und ich lese euch mal ein paar Fragen vor, die unter anderem in dieser Studie eine Rolle spielten. Nämlich, wie ist zum Beispiel das Verhalten eines Christen im Umgang mit Obdachlosen? Oder würde ein Christ seine Steuererklärung anders ausfüllen als Menschen, die eben nicht an Gott glauben? Werden christliche Ehefrauen selbstloser als andere geliebt? Wie sieht es aus mit der Kindererziehung in christlichen Familien? Wäre ein Christ großzügiger in der Vergebung als Menschen, die Gott nicht kennen? Ist die Hingabe im Beruf bei Christen größer und vielleicht sogar vorbildlicher? Sind Christen im Geschäft die faireren und zuverlässigen Partner? Und sind Christen im Umgang mit der Umwelt vorbildlicher? Oder sind rassistische Ansichten bei den evangelikalen Christen genauso hoch oder unterschiedlich bei Menschen, die eben diesen Gott nicht kennen? Und viele, viele weitere Fragen mehr. Ich habe jetzt nur mal einen kleinen Auszug genommen, so aus dieser Studie und einfach Dinge, mit denen die sich beschäftigt haben. Ich habe euch ein paar Ergebnisse aus dieser Studie mitgebracht, jetzt nicht 1:1 zu den Fragen, die ich euch mitgebracht habe, aber so ganz allgemeine Dinge. Und die sind doch sehr erstaunlich. Wie gesagt, USA, ein recht christliches Land, meiner Meinung nach, wo es viele Menschen gibt, die auch heute noch Gemeinden, Kirchen, Gottesdienste besuchen, Kleingruppen besuchen, die sich wirklich auch als wiedergeborene Christen teilweise bezeichnen würden. Ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl von Menschen in den USA, die Gemeinden besuchen und denen, die wirklich sagen, sie sind aktiv im Glauben unterwegs. Aber doch würden wir alle behaupten, dass die USA grundsätzlich doch noch ein relativ christliches Land ist im Vergleich zu anderen Ländern auf dieser Erde. Von der Barna-Gruppe. Die Bahner-Gruppe, das ist eine Mischung aus, ich sag mal, christlichen Forschern und die Studien betreiben in Amerika, die hauptsächlich so in der christlichen Szene unterwegs sind, die es sich zum Ziel gesetzt haben, wirklich mal diesem auf den Grund zu gehen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Menschen, die mit Gott, also Christen sind, die an ihn glauben und, wie gesagt, sich als Christen bezeichnen würden, oder ist das quasi nicht der Fall? Und wie gesagt, da habe ich euch ein paar Fragestellungen mitgebracht und hier an dieser Stelle mal ein paar Ergebnisse. Ihr dürft es gerne nochmal für euch selber dann auch nachforschen zu dieser Gruppe. Wie gesagt, die sogenannte Bahner-Gruppe, wen das näher interessiert, da findet man im Internet sehr erstaunliche Ergebnisse zu. Also, mal zu den konkreten Ergebnissen. Zum Beispiel, der reguläre Konsum von Pornografie ist bei Christen fast genauso hoch wie bei Menschen, die mit Kirche und Gott nichts zu tun haben. Häusliche Gewalt, Drogen und Alkoholmissbrauch sind in den Häusern und Familien nahezu gleich. In den USA geben nur 6% der evangelikalen Christen den 10. Teil ihres Einkommens. Circa 25% der Paare, die unverheiratet zusammenleben, nennen sich wiedergeborene Christen. Und 60-80% von Schülern verlassen nach der Highschool, also nach der normalen Schulzeit, ihre Kirchen und Gemeinden. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, wenn ihr so eine Sachen hört, dass man auf der einen Seite ja denkt, ein Land, das sich sehr mit Glaube und mit Christsein, mit Gott auseinandersetzt, und auf der anderen Seite aber dann so Dinge wie Pornografie, wie Gewalt, wie Umgang miteinander, wie man mit Geld umgeht, wie unverheiratete Paare zusammenleben und vor allen Dingen, dass auch Schüler oder letztendlich Kinder aus Familien, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang in die Gemeinden mitgeschliffen wurden, dann plötzlich ab dem Moment, wo sie ausbrechen aus ihrem Elternhaus, mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben wollen. 60-80%. Das ist eine krasse Zahl, oder? Ich habe jetzt nicht 1:1 rausgesucht, wie das hier in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland wurden so eine Studie noch nicht so in der Intensität gemacht, aber ich glaube, Menschen ticken doch grundsätzlich sehr ähnlich, und ich glaube, wir können uns mit Amerikanern vielleicht noch ein bisschen eher identifizieren als mit irgendwelchen Leuten, die auf ganz anderen Teilen der Erde unterwegs sind. Also so von der ganzen Denkweise, von der christlichen Sozialisation her, von dem, wie man aufgewachsen ist, glaube ich, gibt es doch eine ganz hohe Deckungsgleichheit. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen mal herausfordern mit einer Frage oder mit etwas, wo ich mich frage. Dort wurden ja Christen sozusagen erforscht, untersucht, befragt. Und ich glaube, Christ zu sein alleine verändert eben noch gar nichts. Wenn wir uns mit diesen Geschenken nochmal, die uns in Erinnerung rufen, mit denen wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, da waren so tiefe, gute Dinge dabei, die wir entdecken durften, die wir neu verstanden haben von dem, wie Gott zu uns ist. Aber es reicht eben nicht, nur ein Geschenk zu sehen und zu denken, das sieht ja ganz nett aus, sondern es muss halt eben in die Anwendung kommen, es muss benutzt werden, es muss so richtig praktisch werden. Und deswegen glaube ich, reicht es nicht, Christ zu sein, sondern erst wenn wir anfangen, Jesus wirklich tagtäglich nachzufolgen, verändert sich unser Leben und auch dann unser Alltag. Und deswegen die Frage an uns alle heute Morgen: Bist du Christ oder Nachfolger? Bist du Christ? Ja, wir alle sind Christen, und das steht in unseren Pässen, in unseren Ausweisen, Konfessionen, in der Steuererklärung, wie auch immer. Wenn du noch Teil der Landeskirche bist und deine Kirchensteuer zahlst, dann steht da evangelisch, katholisch, was auch immer, oder freikirchlich, steht zum Beispiel bei mir drin. Ja, ich bin Christ, und das ist auch gut so. Und da stehen Werte hinter und so weiter und so fort, aber wenn es nur ein Titel ist, dann hat das auf unseren Alltag keinerlei Auswirkungen. Und erst dann, wenn wir zu alltäglichen Nachfolgern Jesu werden, wird das ganz praktisch. Ich liebe das ja, so richtig nicht nur über Theoretisches zu reden, sondern das richtig in unseren Alltag zu transferieren. Deswegen habe ich euch heute Morgen eine Grafik mitgebracht, die ihr von euren Plätzen wahrscheinlich nur ansatzweise erkennen und lesen könnt. Aber die ist überschrieben mit Jüngerschaft, die passt. Wir als Christuszentrum haben es uns ganz klar zum Ziel gemacht, eben nicht nur Menschen für Jesus zu gewinnen. Der Missionsbefehl von Jesus damals lautete ja auch nicht, geht hin in alle Welt und bringt Menschen in die Gemeinde oder lasst sie ein Bekehrungsgebet sprechen oder integriert sie in Kleingruppen. Ja, das sind alles dann Methoden, aber um letztendlich was zu erreichen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Genau. Das ist der Missionsbefehl. Und das ist auch etwas, was uns total wichtig ist als Christuszentrum, dass Menschen A, Gott kennenlernen, aber dann B, eben auch mit auf die Reise genommen werden, zu Jüngern zu werden, Jesus zu erkennen, Facetten von ihm immer wieder neu zu entdecken und vor allen Dingen das in ihr Leben runterzubrechen und zu transferieren. Und deswegen habe ich euch heute Morgen diese Grafik mitgebracht, die meiner Meinung nach das sehr gut auf den Punkt bringt, wie wir Jüngerschaft im Alltag ganz praktisch leben können. Und ich gehe das mit euch jetzt mal ein bisschen durch und habe euch dazu natürlich auch ein paar Verse aus der Bibel mitgebracht, die klar machen, wie das bei uns aussehen kann und vor allen Dingen, wie das damals bei Jesus aussieht. Weil ich glaube, Jesus ist ja die Person, an der wir uns am allermeisten, besten orientieren sollten. Ich meine, Jesus, der Sohn Gottes, der nicht im Himmel geblieben ist, sondern Mensch geworden ist, genauso verletzbar, herausgefordert und konfrontiert mit Tod, mit Sünde, mit Krankheit, mit all dem, so wie wir heute auch. Und der hat es hingekriegt, ein Leben zu leben, das, ja, wie sagt es die Bibel so schön, in der Fülle war, in der ständigen Verbindung zu seinem Gott, zu seinem Vater, immer an seinem Herzen dran zu sein, aber letztendlich da auch nicht drin stehen zu bleiben, sondern das wiederum, was er bei Gott erkannt hat, auszuteilen und mit einem anderen Menschen dann das Leben zu teilen. Und daran wollen wir uns heute Morgen orientieren und von daher können wir uns da eine ganz dicke Scheibe abschneiden. Ich gehe mit euch mal diese 5 Beziehungsebenen durch, die Jesus auch durchlebt hat und anhand dessen ich euch so ein bisschen erkläre, wie Jüngerschaft ganz praktisch im Alltag unter anderem auch funktionieren kann. Einmal, das Ganze fängt unten an, ausnahmsweise mal nicht von oben nach unten, sondern wir starten unten links im sogenannten göttlichen Umfeld. Das göttliche Umfeld ist nämlich Jesus und der Vater, beziehungsweise wenn wir es auf uns übertragen, bedeutet das du allein mit Gott. Und das ist doch wohl cool, oder? Du allein mit Gott? Erinnert euch an die Bibelstelle? So, geh in dein Kämmerlein und bete, such den Vater, such sein Angesicht, seinen Willen, Gottes Willen, sei mit ihm zusammen, verbring viel Zeit mit Gott. Egal, ob das so in deinem Alltag ist, wenn du im Bett liegst, auf deinem Lieblingssessel im Sofa oder wo auch immer sitzt und über Gott nachdenkst, in der Bibel liest, Lobpreis machst oder vor deinem Bett kniest. Jesus hat uns das damals schon vorgemacht. In Markus 1, Vers 35, ich habe euch die Bibelstellen heute mal nicht mitgemacht auf dem Beamer, sondern ich gehe das relativ schnell heute mal mit euch durch. Wenn ihr das für euch selber nochmal nachlesen wollt, macht euch entweder Notizen oder hört es im Internet nochmal an, dann könnt ihr euch die einzelnen Bibelstellen wirklich nochmal raussuchen dazu. Also in Markus 1, Vers 35 heißt es, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Und das gibt's nicht nur einmal in der Bibel, sondern ganz häufig in den Evangelien können wir davon lesen, dass es Jesus besonders wichtig war, exklusive Zeit mit seinem Gott und Vater zu verbringen. Auch in Lukas 6, Vers 12 heißt es, nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Und er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Ich frage jetzt nicht, wer von euch hat schon mal die ganze Nacht durchgebetet? Ich habe es noch nicht hingekriegt, die ganze Nacht durchzubeten. Ich hatte schon mal Gebetsversammlungen oder auch selber zu Hause, wo ich irgendwie ein Anliegen hatte und dann auch nachts mal gebetet habe. Aber die ganze Nacht, das ist schon eine steile Sache. Aber Jesus hat das vorgemacht. Ihm war es wichtig, exklusive Zeit mit Gott zu verbringen. Oder auch in Johannes 5, Vers 19. Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut eben auch der Sohn. Also was hören wir daraus? Jesus hat anscheinend jeden Tag seines Lebens damit verbracht, sich mit dem Vater im Himmel zu verbinden. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja klar, Jesus, der war halt Sohn Gottes und der hatte automatisch diese Flatrate und das war irgendwie bei dem 1000-mal einfacher als bei uns heutzutage. Ey, weißt du eigentlich heutzutage, was abgeht mit Job und Facebook und Herausforderungen? Mein Handy klingelt ständig. Jesus hatte das ja alles nicht. Ich glaube, Jesus war genauso herausgefordert wie wir, weil er 100% Mensch war und musste sich jeden Tag neu entscheiden. Will ich nah an Gott dran sein oder mache ich was auch immer? Und Jesus hat das irgendwie hingekriegt, und das ist für mich ein Ansporn, auch wenn ich das eben nicht jeden Tag schaffe, ganz nah an dem Gottvater dran zu sein und von ihm so richtig abzuspüren und zu wissen, was dran ist, damit ich das dann tue in meinem Alltag, was Gott von mir möchte. Also, wir brauchen alle, damit wir letztendlich Nachfolger, Jünger Jesu sein können, brauchen wir diese erste Ebene, die ganz unten steht, ist sozusagen auch die Basis von allem anderen, unsere göttliche Beziehungsebene. Jesus mit dem Vater und du eben allein mit deinem Gott, mit deinem Schöpfer und Erlöser zusammen zu sein, Zeit zu verbringen, dein persönliches geistliches Leben zu pflegen und darin Identität, Bestimmung und auch Wahrheit immer wieder neu von Gott auch zu empfangen. Ich glaube, wir alle kennen das, dass auch selbst wenn wir uns für Jesus entschieden haben und ihn schon seit Jahren zusammen sind, dass irgendwann mal Momente, Situationen in unser Leben kommen, wo es uns so richtig dreckig geht, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir am liebsten sagen würden, ey Gott, wo bist du eigentlich? Und dann in dieser Gottesbegegnung neu zu wissen, ey Gott ist für mich da. Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er ist meine Hoffnung, meine Perspektive, meine Freude, meine Zuversicht. Wenn das nicht tolle Geschenke sind, die wir uns bei Gott abholen können, dann weiß ich es auch nicht. Aber es liegt an dir und an mir, diese Beziehungsebene aktiv zu gestalten. Du allein mit deinem Gott. Das ist aber eben nur eine von fünf Ebenen, die ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Das nächste ist das sogenannte transparente Umfeld. Damit ist gemeint Jesus und die drei, oder in unserem Fall unsere 2 bis 4 engsten Freunde. In Lukas 9, in Versen 28 bis 35 gibt es eine Stelle, wo es zusammengefasst darum geht, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg nimmt. Der Berg der Verklärung, wo sie wirklich eine übernatürliche Gottesbegegnung haben. Wir können an verschiedenen Stellen in den Evangelien davon lesen, dass Jesus ja 12 Jünger hatte, mit denen er umhergezogen ist, viel Zeit verbracht hat, aber doch gab es anscheinend nochmal 3, nämlich diese 3, Petrus, Jakobus und Johannes, zu denen er eine noch tiefere Ebene der Beziehung gehabt hat. Ich glaube, mit denen er sich vielleicht noch enger, intensiver ausgetauscht hat, mit denen er wirklich Gedanken, bestimmte Dinge einfach geteilt hat und mit denen er dann unterwegs war und erlebt hat. So zum Beispiel in Lukas 9. Aber eben auch in Markus 10, ab Vers 35, wo auch wieder Jakobus und Johannes Jesus eine ganz spannende Frage stellen, wo sie sagen, Jesus, wir möchten später mal mit dir im himmlischen Reich direkt neben dir sitzen. Und Jesus daraufhin erwidert, ist euch eigentlich klar, was ihr da fragt und was es bedeutet für euer Leben? Letztendlich müsst ihr ein dienendes Leben führen, etwas, wo ihr euch sozusagen in andere Menschen hinein investiert. Oder auch in Matthäus 26, Jesus bittet Petrus, Jakobus und Johannes um Gebetsunterstützung im Garten Gethsemane, wo auch wieder diese 3, die eine ganz enge Bindung zu ihm hatten, wo er die sozusagen in eine Pflicht genommen hat, mit ihm zu beten. Und wie gut das geklappt hat, das wissen die meisten von uns. Also, ganz wichtig, eben nicht nur dieses Gott und ich und 24 Stunden am Tag pflege ich meine göttliche Beziehung, indem ich bete, Lobpreis mache, in der Bibel lese, in der Natur unterwegs bin, Gott entdecke, sondern auch ein Beziehungsumfeld um mich herum habe, wo es ganz wichtig ist, dass wir ein paar wenige richtig enge Freunde haben. Und warum? Weil man in diesen Freundschaften eine ganz besondere Intimität lebt. Man ist offen und man wird auch wiederum geprägt von anderen Menschen mit ihren Erfahrungen, ihren Erlebnissen, das, was sie mit Gott erleben. Das, ehrlich gesagt, war das meine intensivste Phase meines bisherigen Glaubenslebens. Ich bin ja so als Konfirmand zum Glauben gekommen mit 14 Jahren und hatte dann so die ersten Jahre meines Christseins, hatte ich eine sogenannte Jüngerschaftsgruppe mit Freunden und einem Leiter, die sozusagen die ersten Jahre meines Christseins, mit denen ich sozusagen groß geworden bin. Und das war, also was wir da miteinander ausgetauscht haben, all unsere Probleme in der Schule mit Mädels, mit Geld, mit den Eltern, mit weiß ich nicht was, wo wir uns unterhalten haben, wo wir jede Woche zusammen waren, füreinander gebetet haben. Ich kann mich an Abende erinnern, wo wir da saßen, einer hat erzählt und alle anderen haben geheult, weil das so intensiv war und gut war. Und ich habe bis heute ganz intensive Kontakte zu diesen Jungs, Männern besser gesagt. Ich bin ja mittlerweile auch 37 Jahre alt. So, auch wenn ich die teilweise Monate, Jahre manchmal nicht sehe, wenn ich jemanden aus dieser Gruppe jetzt heute im Foyer hier wieder treffen würde. Ey, wir würden uns um den Arm fallen und weil wir wissen, das war einfach so eine intensive Zeit und so eine enge Beziehungsebene, die wir miteinander hatten, wo wir wirklich auch miteinander unser Leben so richtig geteilt haben. Und wenn wir wirklich Nachfolger sein wollen, wenn wir wirklich in diesem Jüngerschaftsprozess weiterkommen wollen mit Gott, dann ist es ganz wichtig für sich zu erkennen, wir brauchen das neben dieser göttlichen Beziehungsebene auch diese enge Freundschaften zu vielleicht 2, 3, 4 Leuten. Ich gehe mal weiter. Das dritte ist das sogenannte persönliche Umfeld. Jesus und die 12 oder eine Gruppe von 4 bis 12 Personen, mit denen man das Leben teilt. In Johannes 13, in Versen 1 bis 17, lesen wir von der Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Auch hier wurde schon mal an anderer Stelle darüber gepredigt, Tanja, ne, deine Lieblingspredigt, Fußwaschung. Inzwischen schon. Jesus teilt auch da wiederum das Leben eben nicht nur mit seinem himmlischen Vater oder mit zwei, drei ganz engen Freunden, sondern mit einer Gruppe von Menschen, mit denen er immer wieder zusammen unterwegs ist. Wo er private Informationen von sich preisgibt, wo er Nähe zulässt, wo sich Menschen gegenseitig unterstützen und herausfordern. Und auch das kennen wir doch alle. Wir haben eben nicht nur diese ganz engen Freunde, mit denen wir Tag und Nacht am liebsten telefonieren würden und so über alles reden, sondern es gibt eben auch so eine Beziehungsebene, das sogenannte persönliche Umfeld, wo es richtig gut ist, wenn wir Menschen um uns herum haben, mit denen wir einfach das alltägliche Leben teilen. Oder eine andere Geschichte in Matthäus 8, Vers 23 bis 27, wo Jesus den Sturm stillt auf dem Wasser. Auch da wieder eine Begebenheit, wo er Menschen um sich herum ganz nah dran lässt an das, wo einfach eine Problematik da ist. Die drohten unterzugehen. Die Jünger, die hatten Angst. Und Jesus hat letztendlich ein übernatürliches Wunder getan, um auch wieder mal zu zeigen, ey, mir ist alle Macht gegeben und wenn ihr glaubt und wenn ihr vertraut, dann helfe ich euch, auch bei so ganz alltäglichen Dingen. Okay, ein Sturm heutzutage, wir sind alle nicht tagtäglich auf irgendwelchen Booten unterwegs, aber trotzdem kennen wir das, Stürme in unserem Alltag. Vielleicht in deinem Büro oder in deiner Schule oder wo auch immer du dich bewegst, du hast das Gefühl, du säufst gleich ab. Wie gut ist es dann zu wissen, ey, da ist ein Gott auf meiner Seite, zu dem ich gehen kann, mein Herz ausschütten kann und erleben darf, wie er diesen Sturm stillt. Vielleicht nicht von einem Moment auf den anderen, vielleicht auch ganz anders, als wie wir uns das vorgestellt haben, aber doch in der festen Zuversicht, dass Jesus immer wieder da eingreifen möchte. Also das sogenannte persönliche Umfeld. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Das gesellige Umfeld oder Jesus und die 70, von denen ab und zu mal auch in den Evangelien die Rede ist, oder auf uns bezogen, 20 bis 70 Personen, die man oberflächlich kennt und mit denen man Zeit verbringt. Auch da gucken wir uns kurz an, wie sah das bei Jesus aus? In Lukas Kapitel 10, daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Oder in Matthäus 9, Jesus beruft den Zöllner Matthäus und isst mit vielen anderen Steuereintreibern und Sündern. Boah, auch das können wir an verschiedenen Stellen lesen, dass Jesus sich ganz bewusst Zeit genommen hat für Menschen, die er eigentlich noch gar nicht kannte, mit denen er auch eigentlich keinerlei Beziehungen hatte, aber wo er anscheinend wusste vom himmlischen Vater, heute oder jetzt ist es dran, mit XY oder auch einer bestimmten Gruppe von Menschen Zeit zu verbringen, weil Gott jetzt etwas Übernatürliches tun möchte. Auch etwas, wo wir, glaube ich, von Jesus echt lernen können, das immer wieder auf dem Schirm zu haben, dass wir in Situationen gestellt werden oder mit denen Gott uns konfrontiert, wo es plötzlich dran ist, einfach Licht zu sein. Und vielleicht gar nicht mal diese evangelistische Keule rauszuholen und zu sagen, ja hier und das, so läuft das, so wirst du Christ und so kannst du Gott kennenlernen, sondern vielleicht manchmal einfach nur da sein, zuhören, für Menschen da sein, ein offenes Ohr haben, praktisch mit anpacken, helfen, unterstützen, vielleicht einfach nur da sein. Also wir lernen, zu einem jüngerschaftlichen Prozess gehört unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater, enge Freundschaften, ein persönliches Beziehungsnetzwerk, wo man vielleicht ein paar losere Kontakte hat, mit denen man aber auch Zeit verbringt, eine gesellige Gemeinschaft von etwas mehr Leuten, wo man einfach zusammen ist und gegenseitig auf dem Schirm hat, wie es einem geht, eine Gemeinschaft, wo man vielleicht auch einfach von Gott weitererzählen kann, wo wir auch einfach von dem weitergeben können, was Gott in uns hineingelegt hat. Und abschließend das sogenannte öffentliche Umfeld, Jesus und die Menge oder dort, wo Menschenmassen zusammenkommen und Menschenmassen, das klingt jetzt nach vielen, vielen Tausenden. Hier ist so die Rede von 100 plus Menschen. Und wo ein bestimmtes Ereignis eben im Fokus steht. In unserem bestimmten Fall kann das zum Beispiel der Gottesdienst sein. Also jedes Mal, wenn wir hier sonntags zusammenkommen, dann befinden wir uns eher in der obersten Spalte, im öffentlichen Umfeld, wo eben viele Menschen zusammenkommen und einen gemeinsamen Fokus haben. Kann aber auch außerhalb von Gemeinde zum Beispiel ein Fußballspiel sein, was du besuchst oder ein Konzert, wo du hingehst oder wenn du ins Kino mit mehreren hundert Menschen gehst. Auch das ist letztendlich ein öffentliches Umfeld, in dem du dich bewegst. Und so auch Jesus in Matthäus 5 und Das haben wir schon ganz oft gelesen und gehört. Es ist von der Bergpredigt die Rede. Der erste Vers sagt, eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Oder auch im Johannesevangelium, Kapitel 6. Danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meers, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Und eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Das ist die Begebung, wo Jesus 5000 Menschen satt macht. Und auch das ist etwas, wo Gott uns anscheinend hineingestellt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese 5 Bereiche jetzt hörst. Ich bin mir ganz sicher, wir Menschen ticken total unterschiedlich. Es gibt hier Leute, die sind eher so ein bisschen, ich sag mal, für sich und in ganz kleineren Kreisen fühlen die sich wohl und sagen so, mir reicht es vollkommen aus, wenn ich so diese 1, 2 Freunde habe, mit denen ich Zeit verbringe und alles andere überfordert mich eigentlich. Vielleicht bist du eher so ein Mensch, so dieser richtig gesellige, ich habe mal so eine Studie, oder so ein Sanguiniker, sagt man, glaube ich, der hier so mit Speis und Trank und ein Fest nach dem anderen feiert und gerne auf Partys unterwegs ist und am liebsten zu jedem Fußballspielen gehen würde, was irgendwo stattfindet, und tust dich schwer damit, so dieses richtig Intime zu führen, zu pflegen. Sowohl vielleicht in deiner Gottesbeziehung, so wenn es darum geht, Zeit mit deinem Gott alleine zu verbringen, als auch mit 1, 2 richtig engen Kontakten. Ich glaube, das ist total okay und legitim, weil Gott hat uns alle total unterschiedlich auch gemacht, mit Schwerpunkten, mit Gaben, mit gewissen Leidenschaften und Tendenzen. Und das ist okay, wenn wir so bestimmte Dinge lieber machen als andere. Aber, und deswegen habe ich euch das heute Morgen auch ganz bewusst mitgebracht, ist, wenn wir wirklich Gott nachfolgen wollen, wenn wir wirklich Veränderungen in unserem Leben erfahren wollen, wenn wir von diesen Geschenken, von denen wir die letzte Wochen gehört haben, sie eben nicht nur angucken, sondern auspacken und praktisch werden lassen wollen, dann müssen wir offen dafür sein, dass Gott uns in all diesen 5 Bereichen immer wieder herausfordert und konfrontiert und mit uns Alltagsgelegenheiten schafft, wo wir letztendlich seine Göttlichkeit ganz praktisch werden lassen können. Ihr alle, oder zumindest die, die jetzt schon ein bisschen länger hier in der Gemeinde sind, kennt ja unser Gemeindemotto, ne? Unsere Aussage, die wir immer an den Jahresanfang stellen, wo wir sagen, wir wollen leidenschaftlich lieben. Und ja, ich weiß, viele von euch können es gar nicht mehr hören, weil wir schon so oft drüber gesprochen und gepredigt haben. Aber wir hören trotzdem nicht auf, das über unsere Gemeinde zu sprechen, weil es eben einen Sinn hat. Weil wir mal auf einer oder auf mehreren Gemeindeleitungsklausuren von Gott ganz klar gehört und gesagt bekommen haben, ey, geht da rein und setzt das in die Praxis um. Wir wollen leidenschaftlich lieben. Und auch das wiederum, diese 5 Bereiche, die wir gerade gehört haben, die können wir ganz praktisch runterbrechen, auch auf diese Visionsaufsage und letztendlich auf unsere Umsetzungsschritte. Denn diese 5 Punkte, die wir jetzt gerade miteinander durchgegangen sind, die möchte ich euch nochmal zusammenfassen und so richtig mit auf den Weg geben. Es ist essentiell, absolut wichtig und die absolute Grundlage unseres Glaubens, unserer Nachfolge zu Gott, dass du deine, meine persönliche Zeit mit Gott pflegst. Und das wiederum finden wir in dieser Visionsaussage unserer Gemeinde, leidenschaftlich Gott lieben. Das können wir ganz unterschiedlich tun, natürlich auch hier in Gottesdiensten, beim Gottliebenabend, bei irgendwelchen Aktionen oder im Gebetshaus. Aber noch intensiver und noch exklusiver wird das Ganze, wenn du alleine deine Zeit mit Gott pflegst. Und Leute, lasst euch das an dieser Stelle bitte mal gesagt sein. Gemeinde ist kein Ersatz für deine persönliche Gottesbeziehung. Der Gottesdienst, jede Kleingruppe, jedes Angebot, was wir hier veranstalten und wo wir uns irgendwie auch versammeln, das ist super. Und nehmt das wahr und seid damit dabei und genießt das und entdeckt, was euer Platz darin ist. Aber wenn deine persönliche Zeit mit Gott nicht gepflegt wird, gestaltet wird, so richtig du entdeckst, wie soll das immer wieder aussehen, jeden Tag neu, dann fehlt dir das absolut Wichtigste in deinem Leben. Und deswegen, deine persönliche Zeit mit Gott ist wichtig. Zweitens, Gott fordert uns heraus, tiefe Freundschaften zu haben oder auch leidenschaftlich Menschen zu lieben. Ich glaube, das ist wirklich ein Geben und ein Nehmen in tiefen Freundschaften. Ich hoffe wirklich, und wenn das nicht der Fall ist, dann bete doch mal und sag: Gott, du weißt, wie es gerade ist. Ich bin vielleicht frisch hier in eine Stadt gezogen oder ich tue mich beziehungsmäßig schwer mit anderen Menschen oder mein bester Freund, der hat mich vor einem Jahr enttäuscht und jetzt habe ich keinen mehr. Keine Ahnung, an welcher Stelle du dich gerade befindest. Aber ring doch mal darum und bete doch mal zu Gott und sag: Bitte, schenk mir einen, zwei, wie auch immer, richtig gute, tiefe Freunde, Freundinnen, Freundschaften, mit denen ich wirklich mein Leben teilen kann. Keine Ahnung, aber Gott hat gesagt, es ist gut, dass der Mensch nicht alleine ist. Das ist ein Prinzip Gottes. So, und egal, ob das jetzt in Form von Ehe oder, ich glaube, das hat nochmal ganz andere Komponenten, eine Ehebeziehung, aber Freunde, letztendlich kann und sollte man irgendwie beides haben. Ring darum, dass du wirklich tiefe Freundschaften hast, in denen du gibst, weil du wirklich für andere Menschen da bist, du ihnen hilfst, sie unterstützt, sie begleitest und wo du genauso auch empfängst von Leuten, die ganz nah an dir dran sind, die dich mal fragen: Ey, wie geht's dir eigentlich wirklich? Oder ich habe mitgekriegt letzte Woche oder hier, was auch immer die Not, wo dann wirklich Leute mit dir auch mal so richtig in die Tiefe gehen. Richtig tiefe Freundschaften brauchen wir, um Jesus ähnlicher zu werden, um letztendlich auf unserem Weg mit Gott auch weiterzukommen. Dann drittens, und das ist dieses persönliche Umfeld, such dir eine Kleingruppe, die zu dir passt. Wir haben mittlerweile über 20 Kleingruppen hier in dieser Gemeinde mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, weil ich unsere Kleingruppen vollkriegen will, nein, sondern weil ich glaube, dass diese Ebene, diese dritte, dieses persönliche Umfeld genau in diesen Bereich der Kleingruppen reinpasst, wo du eben nicht unbedingt nur deine engsten, dicksten Freunde jeden Tag siehst und mit denen Zeit verbringst, sondern Gott dich in ein Beziehungsumfeld gestellt hat mit Menschen, die dir grundsätzlich ganz gut tun, aber die dich vielleicht manchmal auch herausfordern, vielleicht auch ärgern, vielleicht mal pieksen, vielleicht nicht genauso sind, wie du dir das vorgestellt hast. Und das kann eine Hausgruppe sein, die mehr den Schwerpunkt hat, vielleicht zu beten, sich auszutauschen, füreinander da zu sein, in der Bibel zu lesen, was auch immer. Das kann eine Gruppe sein, die sich zu was auch immer trifft. Wichtig ist aber, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die einfach mit uns den Alltag verbringen. Und wirklich sich gegenseitig auf dem Schirm haben, weil das auch aneinander schleift und man da Dinge lernt und einfach weiterkommt und Gott auch andere Menschen wiederum benutzt, um ganz übernatürliche Dinge zu tun oder uns auch herauszufordern. Deswegen die Einladung: Wenn du eine Kleingruppe hast, dann ist das super und denk mal drüber nach, ob das noch jetzt genau das Richtige für dich ist oder ob du dir nicht aktiv eine suchst. Und wisst ihr was? Und da bin ich jetzt auch mal ganz mutig. Wenn es in dieser Gemeinde keine Kleingruppe gibt, die für dich das Richtige ist, es gibt auch noch tolle andere Gemeinden hier in Braunschweig, die auch super Kleingruppen anbieten, die auch offen dafür sind, dass man da hingehen kann und wo man einfach das Leben miteinander teilt. Wichtig ist eben, das auf dem Schirm zu haben, wirklich eine Gruppe zu haben, mit der man wirklich das Leben auch teilt. So, jetzt komme ich zum vierten Punkt. Und da meine Stimme gerade versagt, da ich erkältet bin, kommt erstmal ein kleiner Videoclip. Ja, mein kleines Alltagsbeispiel. Ja, 2, 3 fanden den Clip ganz gut. Andere ärgern sich vielleicht ein bisschen daran. Ich finde, das bringt das super auf den Punkt, womit wir ja konfrontiert sind als Christen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir alle haben nur 7 Tage die Woche, 24 Stunden, und haben in der Regel einen Job, eine Familie, vielleicht noch ein paar Freunde, Hobbys, und dann steht Steven hier heute Morgen auf der Bühne und sagt: Oh, du musst deine persönliche Beziehung zu Gott pflegen, dann brauchst du enge Freundschaften, dann sollst du dir eine Kleingruppe suchen in der Gemeinde, die dich weiterbringt, dann sollst du aber auch noch irgendwie eine gesellige Gruppe haben, irgendwie mit denen du den Alltag irgendwie gestaltest, und ganz am Ende sollst du auch noch öffentliche Veranstaltungen besuchen und so weiter und so fort. Und wie soll ich das alles in meinen Alltag kriegen? Gute Frage. Ich habe mir das nicht ausgedacht mit den 24 Stunden. Und ich kenne auch nicht deinen Alltag. So, wie viele Kinder du hast, wie viel Zeit du mit deinem Job verbringst, wie oft und gerne du vielleicht Fernsehen guckst, um zu entspannen, wie viele Bücher du liest, was du sonst noch an ehrenamtlichen Tätigkeiten irgendwie hast, sei es im Rahmen von Gemeinde oder vom Segelclub oder vom Modellbauen oder weiß ich auch nicht. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich kenne mich. Und ich habe mich und mein Leben mal so reflektiert und wisst ihr was? Als ich, das ist ja jetzt mittlerweile, 2006 habe ich angefangen in dieser Gemeinde zu arbeiten, habe meinen alten Beruf aufgegeben als Unternehmensberater in der Softwareentwicklung und bin dann sozusagen Pastor geworden. Und bin auch echt in diese Falle getappt, dass ich plötzlich keinerlei Kontakt mehr hatte zu Menschen, die mit dieser Gemeinde nichts zu tun haben. So, man nennt es auch gerne christliches Ghetto. So, weil ich so beschäftigt war und mir Gemeinde und das alles so wichtig war und so, und das war, glaube ich, auch gut und richtig eine Zeit lang, aber irgendwann ist es mir so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, als Prediger da vorne standen und meinten, ey, es gibt einen Auftrag und wir sollen mit dazu beitragen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Und ich habe mich gefragt, ja, das ist ja schön und gut, aber ich kenne gar keine Menschen, die Gott nicht kennen. Fehler im System irgendwie so, ne? Und das ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, zu sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Eins meiner Lebensweisheiten ist inzwischen geworden, zu sagen, ich will das eine tun, das andere aber nicht lassen. Und ja, das kann manchmal sehr herausfordernd sein und kann Stress bedeuten und kann nervig sein, seine Zeit und Energie in alles Mögliche zu stecken. Aber da ist wiederum der Schlüssel, jeden Morgen, jeden Tag neu vom Vater zu entdecken und zu erfragen, was ist heute für mich dran? Wo ist der jeweilige Schwerpunkt, in den ich meine Zeit, mein Geld, meine Energie investieren soll? Und das kann mal sein, dass ich sage, ey, Auszeit, ich will jetzt 2 Stunden lang nichts anderes tun, als mit Gott, meinem Vater, zusammen zu sein. Kann genauso aber auch bedeuten, dass ich einen richtig engen Freund mal anrufe oder WhatsApp oder was auch immer und sage, hier, lass uns mal wieder treffen, austauschen, was auch immer. Kann bedeuten, dass ich eine kleine Gruppe um mich herum habe, mit denen ich einfach Zeit verbringe und den Alltag teile und so weiter und so fort. Also versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Jeden Tag neu ist es eine Entdeckungsreise von Gott abzuspüren, was ist für mich dran. Und bitte, bitte klammer nicht aus, worüber wir heute Morgen hier gesprochen haben. Sei nicht nur der Typ, der sagt, ach, ich und mein Gott. Und wenn ich 5-mal die Woche ins Gebetshaus gehe, dann reicht mir das. Preis den Herrn, dass du 5-mal die Woche ins Gebetshaus gehst und da eine super Zeit hast. Und bitte mach das weiter, wenn es deine Zeit zulässt, weil es gut ist, weil es richtig ist. Aber vernachlässige trotzdem nicht, dass Gott dich auch in ein Beziehungsumfeld gestellt hat, wo er dich trainieren möchte, wo er dich herausfordern möchte, wo er dir Gelegenheiten geben möchte, eben mit anderen Menschen zusammen auch zu entdecken, wo dieser Gott eben im Alltag ist. Und andersrum genauso, wenn du dieser Rödler bist, der immer nur von einer Party zur nächsten und du merkst, ey, meine Beziehung zu Gott, die ist zu kurz gekommen, dann hinterfrag dich doch mal und geh auf die Suche danach, was es bedeuten kann, eben diese Ebene wieder ganz neu zu gestalten und zu pflegen. Und wenn wir dann eben sagen, wir wollen leidenschaftlich Gott, Menschen, Braunschweig und die Welt lieben, dann ist das meiner Meinung nach alles in diesen 5 Punkten drin. Wir wollen persönliche Zeit mit Gott verbringen, wir wollen tiefe Freundschaften haben, eine Kleingruppe haben, die zu uns passt. Wir wollen in missionalen Gemeinschaften unterwegs sein, indem wir eben das weitergeben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wir besuchen so etwas wie Gottesdienste am Sonntag. Wir gehen auf Konzerte, irgendwelche weiteren Events, so mit denen wir einfach mit Menschen auch mal Spaß haben können und doch da wiederum unser christliches Licht leuchten lassen können. Und vielleicht war heute Morgen so ein Impuls, ein Gedanke, irgendwas für dich dabei, der dich ein bisschen gepiekt hat, geärgert hat. In den meisten Fällen ist es dann so, dass es irgendwie auch eine gewisse Relevanz für jemanden hat. Vielleicht sagst du dir auch, nee, irgendwie, Gott, es ist dran, dass du richtig was veränderst in meinem Leben. Dann möchte ich jetzt mit uns beten. So einfach zum Abschluss dieser Predigt, dass Gott hinlegen, was wir heute Morgen miteinander gehört und geteilt haben. Und ich bete mit uns, dass es uns gelingt, einfach in diesem jüngerschaftlichen Prozess unterwegs zu sein. Dass wir eben nicht nur Christen sind, die irgendeinen Titel und Namen haben, aber letztendlich genauso unterwegs sind und leben wie Menschen, die eben Gott nicht kennen, sondern dass wir von Gott so richtig verändert werden. Dass Gott uns dazu benutzt, einen richtigen Unterschied in unserem Leben zu machen und Menschen wiederum an uns sehen, wie gut dieser lebendige Gott ist. Das heißt nämlich in seinem Wort an der Liebe untereinander und ich glaube auch an der Art und Weise, wie wir Christen miteinander unterwegs sind und unser Leben gestalten, wird man erkennen, dass er Gott ist, dass es letztendlich ihn gibt. Und da bete ich jetzt für. Gott, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, hören dürfen, Lernende sein dürfen und uns von dir immer wieder neu herausfordern, was das eben für unseren Montag, Dienstag und so weiter bedeutet, Herr. Mein Gebet ist, dass niemand von uns an dem Punkt stehen bleibt, wo wir uns jetzt gerade befinden. sondern dass es uns gelingt, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen, dass wir geistlich wachsen, dass wir so richtig von dir an die Hand genommen werden und wissen, was jetzt morgen, übermorgen zu tun und zu ändern ist, Herr. Ich bitte dich auch, dass du uns in Gelegenheiten reinstellst, wo wir mit anderen Menschen zusammen so richtig entdecken, wie wir deine Liebe weitergeben können, Herr. Sei es ganz praktisch, sei es mit Worten, mit Tat, mit Geld, mit keine Ahnung was, Herr. Jesus, ich bete für diese Gemeinde, dass wir so richtig ausgewogen und gesund unterwegs sind, dass wir keine Schlagseite haben, wo wir auf irgendeine Seite runterfallen und irgendwas deswegen zu kurz kommt, sondern ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir unser Leben so gestalten, wie du es möchtest, Herr. So, dass unser Gemeindealltag das auch widerspiegelt, dass wir in der, was wir lehren, was wir weitergeben, was wir anbieten, dass es einfach unterstützt, dass es uns trainiert und ausbildet, letztendlich ein Leben zu führen, was so in dieser Nachfolge zu dir sich bewegt, Jesus, was motiviert, was begeistert, was vielleicht auch manchmal korrigiert, Herr. Und da, wo wir dich suchen, Jesus, bitte ich dich, dass wir dich finden und entdecken, dass du dich immer wieder aufschließt und deine Liebe, deinen Frieden uns gibst, Herr. Und wir einfach wissen, wie gut es ist, mit dir zusammen zu sein, Herr. Danke, dass du bei uns bist und einen guten Plan für uns hast. Amen.